Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen Podcast. Ich bin die Anja.
Und ich bin die Marie und wir.
Werbung in eigener Sache. Marie, seit über 5 Jahren geben wir jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in ein Buch komprimiert.
Immer noch unglaublich, aber wir sind wirklich Autorinnen des Buches Hallo Hebamme, liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit. Und jetzt könnt ihr es vorbestellen und wir können es kaum erwarten, dass es am 6.5. endlich erscheint. Aber worum geht es denn eigentlich, Anja?
Ja, unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett, inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns also gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden wirklich alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach der Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest und uns auch somit unterstützt. Heute sind die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Schön, dass ihr wieder bei dieser Folge mit dabei seid. Wir sind heute auch nicht alleine. Wir haben eine ganz tolle Gästin heute an unserer Seite, denn wir werden heute das Thema PDA besprechen.
In aller Ausführlichkeit. Ja. Da dachten wir uns, holen wir uns doch mal eine echte Expertin dazu. Dr. Sophie Neuhaus. Wir haben gerade festgestellt, über 10 Jahre zusammen in der Klinik und haben uns auch schon viele Nächte gemeinsam um die Ohren geschlagen und freuen uns wahnsinnig, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank ihr beiden für die Einladung. Ich freue mich riesig, dabei zu sein.
Wir besprechen heute ein Thema, was unsere Community, ich glaube, auf allen Plattformen sehr beschäftigt. Das ist die PDA. Vor allem das Thema Geburt ist ja auch wirklich ein unvorhersehbares und man möchte sich so gut es geht darauf vorbereiten und man hört es auch immer wieder, vor allem wenn man sich auch zur Geburt anmeldet, dass man sich ja auch immer noch mal für eine PDA aufklären lassen sollte. Da kommt man das erste Mal vielleicht mit in Berührung. Thema Schmerzmittel, das werden wir heute mit dir ganz genau beleuchten. Wir haben viele Fragen parat, werden dich heute löchern. Aber bevor wir das machen, stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor. Liebe Sophie, wer bist du und was machst du?
Also mein Name ist Sophie Neuhaus. Ich bin Fachärztin für Anästhesiologie, arbeite am Universitätsklinikum hier in Heidelberg und habe mich im Rahmen meiner Facharztausbildung schon sehr intensiv mit dem Thema geburtshilfliche Anästhesie auseinandergesetzt. Also es ist schon ein langjähriges Herzensthema von mir. Bin auch aktiv im Arbeitskreis der DGAI tätig zum Thema geburtshilfliche Anästhesie. Und momentan bin ich im Einsatz in der Schmerzambulanz unserer Klinik. Dort behandeln wir Patienten mit verschiedenen Schmerzen und unter anderem eben auch Schwangere mit Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Es geht natürlich auch immer wieder um die Schmerzlinderung unter Geburt oder nach Geburt. Und deswegen freue ich mich einfach riesig, heute euch Rede und Antwort zu stehen zu diesem Thema.
Wir freuen uns auch riesig, dass du da bist, weil gerade bei diesem Thema ist es ja schon sehr wichtig, dass wir auch mal realistisch von dir als Expertin einfach hören, wie sind die Abläufe. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man sich vielleicht nicht während der Schwangerschaft schon mit dem Thema PDA auseinandergesetzt hat, sagt, nee, das möchte ich vielleicht auch nicht und dann ändert sich das doch vielleicht während der Geburt. Und dann ist man vielleicht manchmal gar nicht so richtig in der Lage, nochmal sich die Informationen, die ihr ja dann auch kurz vorher gebt, die Aufklärung so 100%ig anzuhören. Und deswegen ist es eine gute Vorbereitung auch noch, vielleicht für die Geburt, wenn man sich die Folge jetzt hier anhört. Aber steigen wir doch mal wirklich ganz zu Beginn ein. Was ist denn eine PDA eigentlich ganz allgemein? Und was bedeutet das denn eigentlich? Wir haben das jetzt schon so oft gesagt. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal zu erzählen.
Ganz genau. Also PDA ist die Abkürzung für Periduralanästhesie. Darunter verstehen wir eine rückenmarksnahe Betäubung. Das heißt, es wird ein ganz kleiner, feiner, dünner Schlauch auf Lendenwirbelsäulenniveau in den Rücken eingebracht. Über den kann dann einmalig oder über längere Zeit lokale Schmerzmittel gegeben werden, die dann bei voll erhaltenem Bewusstsein zu einer Schmerzreduktion führen. Und optimalerweise kann man sich dabei auch nach wie vor noch bewegen. Also bekommt alles mit, aber hat eine Linderung des Venenschmerzes. Also somit das Beste von allem im Prinzip.
Ja, einige, die vielleicht eine PDA während einer Geburt schon erhalten haben, können diesen Satz jetzt vielleicht schon nachvollziehen oder beziehungsweise kennen die Wirkung. Kann denn jede Frau eine PDA während der Geburt bekommen oder gibt es spezielle Voraussetzungen oder Ausschlusskriterien? Also ganz kurz gesagt, wann ist eine PDA eigentlich möglich und wann nicht?
Genau, also es gibt tatsächlich einige absolute Ausschlusskriterien und ein paar relative. Die absoluten Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Allergien, also Allergien gegen Medikamente, die wir einsetzen, Lokalanästhetika, die Einnahme von Blutverdünnern, wenn es in einem zu kurzen zeitlichen Abstand zu der PDA-Anlage ist, eine Nadelphobie der Mutter oder einfach auch strikt die Ablehnung sind für uns die absolute Kontraindikation oder angeborene Gerinnungsstörungen. Zudem erachten wir eine lokale Infektion in dem Bereich, in dem die PDA angelegt werden soll, als absolute Kontraindikation. Dann gibt es eben etwas weichere Kontraindikationen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankung der Mutter, wo man ganz genau im Vorfeld eben planen muss, auch mit anderen Fachdisziplinen zusammen, unter welchen Umständen da eine PDA gelegt werden kann, mit welchen Medikamenten gearbeitet werden kann. Voroperationen im Lendenwirbelsäulenbereich oder neurologische Vorerkrankungen. Also da diskutiert man dann durchaus noch mit anderen Behandlern, Neurologen zum Beispiel, inwieweit man die PDA dann trotzdem anbieten kann.
Okay, also das sind die Frauen, wo ihr wirklich nochmal genauer hinschaut und wo es wirklich ein absolutes Ausschlusskriterium ist. Wie ist das mit allen anderen gesunden Frauen? Müssen die sich in der Schwangerschaft schon für eine PDA entscheiden? Reicht das auch noch während der Geburt? Können alle anderen Frauen sozusagen eine PDA bekommen oder nicht?
Genau, also im Prinzip kann man sich jederzeit dazu entschließen, auch wenn man es vorher vielleicht für sich ausgeschlossen hat. Was natürlich schön ist oder wichtig ist, dass man sich trotzdem thematisch einfach im Vorfeld schon in einem ausreichenden Abstand zum Geburtstermin mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weil wir einfach wissen, dass unter einer regelmäßigen Wehentätigkeit die Einschätzung oder Auffassungsgabe der Schwangeren dann nicht mehr ganz so gut ist, was man sich eigentlich auch sehr gut vorstellen kann. So gesehen bietet es sich wirklich an, bei einer Geburtsplanung, wie du es schon vorher erwähnt hast, mit den Anästhesisten, Anästhesistinnen in Kontakt zu kommen und da nochmal ein ausführliches Aufklärungsgespräch zu führen. Und im Prinzip, soweit ein Anästhesist oder eine Anästhesistin zur Verfügung steht in dem Krankenhaus der Wahl, ist eine PDA im Prinzip für jede Patientin möglich.
Kommen wir zu einer Frage, die, glaube ich, brennend unsere Hörer und Hörerinnen interessiert, nämlich die Frage eigentlich mit aller Fragen, wie wird eine PDA gelegt und tut diese weh? Wenn man sich ja vorstellt, dass eine Nadel in den Rücken geführt wird, ich glaube, da haben ja alle erstmal einen kleinen Schreck davor und das ist wirklich eine Frage, die wir sehr, sehr häufig bekommen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also auch ich selbst war schon in der Position, somit ist das sehr gut nachvollziehbar. Da kann ich an dieser Stelle also schon mal zuallererst etwas beruhigen und schildere euch das natürlich sehr, sehr gerne etwas detaillierter, wie wir da vorgehen. Also in allererster Linie legen wir die PDA in einem etwas entspannten Setting, das heißt am besten in einem ruhigen Kreissaal, in dem jetzt auch nicht die ganze Großfamilie anwesend ist, sondern eben die werdende Mutter, der werdende Vater, der Anästhesist, die Anästhesistin, Anästhesiepflegepersonal und gegebenenfalls dann auch die Hebamme. Meistens wird die PDA im Sitzen angelegt, in einer Position, in der die Patientin dann etwas nach vorne übergebeugt ist, damit wir es etwas leichter haben, hinten an die anatomischen Strukturen dran zu kommen. Es ist aber auch möglich, die PDA in einer Seitenlage zum Beispiel anzulegen, was für manche Patientinnen einfach bequemer ist. Ganz wichtig ist es, dass steril gearbeitet wird, was bedeutet, dass der Rücken abgewaschen wird, desinfiziert wird. Es werden ein paar sterile Tücher überklebt und dann geht es eigentlich schon los. Es wird eine oberflächliche Hautbetäubung gemacht und das ist eigentlich schon der unangenehmste Teil der ganzen Sache, dass es einen kleinen Pieks gibt, so wie einen Insektenstich. Und sobald dann diese Lokalanästhesie oberflächlich wirkt, ist der Rest dann eigentlich auch nur noch als Rütteln oder Druck wahrzunehmen. Ja? Und wir werden dann eben über eine PDA-Nadel einen kleinen Katheter einlegen in den sogenannten Periduralraum. Das Ganze ist vielleicht mal als Kribbeln zu spüren oder eben als Druckgefühl. Wenn der PDK, also der Periduralkatheter selbst, erfolgreich eingelegt ist in den Periduralraum, wird die Nadel selbst rausgezogen. Das heißt, gute Nachricht für alle, dass später nur noch dieser kleine Plastikschlauch im Rücken verbleibt, kann man sich ähnlich vorstellen wie eine Glasnudel. Also der ist super flexibel, super dünn, hat einen Durchmesser von 0,5 mm. Der wird dann super gut verklebt, sodass er auch bei Bewegung dann nicht gleich rausrutscht. Ja, das heißt, ihr habt dann am Ende, kann man sich vorstellen, wie eine Art Hosenträger über die Schulter verklebt. Und man darf dann auch im Kreisbett oder im Kreissaal sich bewegen, unter Begleitung auch, wenn es möglich ist, umherlaufen. Also da braucht man dann keine Hemmungen haben.
Es ist gut, dass du das jetzt an der Stelle nochmal gesagt hast, weil das ist tatsächlich was wir häufig im Kreissaal erleben, dass die Frauen dann das zwar von uns hören, aber manchmal gefühlt gar nicht so richtig glauben wollen. Wenn man da sagt, da ist jetzt keine Nadel mehr im Rücken, sie dürfen sich ganz frei bewegen. Wirklich? Also ja, das ist, ihr habt das jetzt hier von Sophie nochmal gehört. Könntest du an der Stelle kurz auch noch ein paar Worte über die Risiken verlieren? Welche Risiken gibt es da bei der PDA-Anlage, generell bei der PDA?
Ja, genau. Also finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich ist die PDA ein super tolles Verfahren und auch ein absolut gesehen sicheres Verfahren zur Schmerzlinderung. Dennoch ist es wichtig, dass man natürlich vor so einer Intervention dann auch über die möglichen Risiken aufklärt. Also die Hauptrisiken umfassen so direkte Wirkungen, die man auch als Patientin spüren kann, dass manchmal eine Senkung des Blutdrucks möglich ist. Deswegen wird dann auch schon während der PDA-Anlage selbst eine Blutdruckmessung an den Arm angelegt. Man kontrolliert die Herzfrequenz der Mutter, kontrolliert dann auch über das CTG die Wirkung auf den Kreislauf des Kindes. Wobei es da in der Regel eigentlich eine gute Verträglichkeit gibt. Dennoch gehört es einfach zum Sicherheitsstandard dazu, dass eine Herz-Kreislauf-Überwachung stattfindet. Und man kann dann bei Bedarf auch entsprechende Medikamente verabreichen, dass der Kreislauf wieder stabil ist. Es kann bei zu hoher Dosierung der Medikamente zu einer sogenannten motorischen Blockade kommen. Das ist das, was wir heutzutage eigentlich nicht mehr haben wollen. Wir haben gerne Frauen mit einer sogenannten Walking Epidural, also die in der Lage sind, im Kreißsaal umherzugehen. Was unerwünscht ist, ist eben, dass es dann zum Beispiel so ist, dass ein Bein eingeschlafen ist oder dass einfach die PDA selbst auch vielleicht höher wirkt, als wir es wollen, dass man schwer Luft holen kann. Sowas ist jetzt bei der PDA eher weniger häufig. Sowas passiert dann eher mal im OP im Rahmen einer Spinalanästhesie. Aber trotzdem klären wir auch im Rahmen der PDA darüber auf. Überall, wo man eine Nadel verwendet, kann es natürlich zu Verletzungen umgebender Strukturen kommen. Das heißt, was man ab und zu sieht, ist, dass es zu oberflächlichen Blutergüssen an der Haut selbst kommt, die an sich unbedenklich sind. Wo es dann schon etwas spannender wird, ist das Thema der Blutergüsse, die im Wirbelkanal rein theoretisch entstehen können. Wobei man einfach auch sagen muss, das Risiko dafür ist minimal. Ja. Trotzdem ist es einfach so, dass wir auch über jedes noch so kleine Risiko aufklären müssen. Rein theoretisch kann es sein, dass so ein Bluterguss sich mal entzündet oder dass indirekt Druck auf das Rückenmark ausgeübt wird und es dadurch dann auch zu einer Störung des Nervensystems letztlich kommt. Beziehungsweise fällt hier jetzt dieses gruselige Wort Querschnitt, was leider Gottes auch zu jeder guten Aufklärung über eine PDA oder Spinalanästhesie dazugehört. Überall, wo man in der Nähe des Rückenmarkes mit einer Nadel hantiert, muss man darüber aufklären, auch wenn in absoluten Zahlen das Risiko minimal ist. Um sich das Ganze vorstellen zu können, die Höhe, in der wir punktieren für die PDA, ist deutlich unter dem Niveau, in dem das Rückenmark selbst im Wirbelkanal endet. Ja, sondern da schwimmen dann nur noch so ein paar Nervenfasern, die unserer stumpf geformten Nadel dann auch ausweichen. Aber dennoch gehört einfach die Aufklärung darüber dazu.
Wichtig auch darüber zu informieren, auch dass man das weiß. Wichtig auch, dass die Aufklärung hier auch eben erfolgt und dass man auch weiß, welche Risiken einfach entstehen können. Und vor allem auch während einer Geburt, wenn man, wie gesagt, unter Wehen irgendwie auch schon ist, ne, ist es ja auch manchmal schwierig einzuschätzen, möchte ich das Risiko jetzt eingehen oder nicht. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich in der Schwangerschaft mit dem Thema Schmerzmittel einfach schon zu beschäftigen. Ne? Welche gibt es? Welche kommen für mich in Frage? Welche Risiken birgen alle gemeinsam? Welchen Risiken möchte ich eingehen und auch nicht? Und auch wenn die Zahlen minimal sind, auch das zu wissen, ist ja auch schon sehr, sehr viel wert.
und vielleicht auch als Vorbereitung auch generell, dass man einfach sagt, ich will mir das vielleicht auch offen lassen. Ne? Ich habe das vielleicht möchte das eigentlich gar nicht, aber ich habe es vielleicht mal gehört.
Ja, ganz genau. Ne? Manchmal sagt man, man hat irgendwelche Erfahrungsberichte gehört von anderen Frauen, die gesagt haben, oh Gott, nach der ersten Wehe wollte ich direkt die PDA haben. Andere, die sagen nein und ich habe mich da durchgekämpft. Und letztlich finde ich es einfach schön, wenn jede Frau sich auch ihr eigenes Bild machen darf oder jeder empfindet einfach auch Schmerzen unterschiedlich, reagiert unterschiedlich darauf. Ja, manche Frauen tolerieren das sehr gut, veratmen das gut, andere reagieren einfach sehr mit dem Kreislauf oder müssen sich erbrechen. Und jeder darf das im Kreissaal spontan entscheiden. Schön, wie gesagt, ist es einfach, wenn man sich vorher in Ruhe mit diesen Risiken auseinandergesetzt hat. Und dann kann man jederzeit für sich nochmal seine Risikonutzenabwägung einfach spontan treffen.
Was an dem Punkt ja auch nochmal wichtig ist, tatsächlich, Geburt ist ja auch nicht planbar. Es gibt ja manchmal einfach auch Geburtsverläufe, wo es einfach auch indiziert ist, weil zum Beispiel, ne, das Kind irgendwie sich komplett falsch in den Geburtskanal eingestellt hat und man einfach dann viel aktiver werden muss, als man das vielleicht jetzt geplant hatte, ne, dass man einfach da noch das in die richtige Richtung irgendwie bekommt. Da muss man turnen, wo man einfach sagt, okay, und unter einer guten Schmerzerleichterung, dass es eben noch zu einer vaginalen Geburt kommen kann. Und da ist es ja dann auch so, dass wir die PDA unbedingt empfehlen. Und wenn das natürlich dann so ist, dass man das vielleicht vorher gar nicht für sich geplant hat und auch nicht wollte und dann davon so überrumpelt wird und dann kommt noch die Anästhesie zur Tür rein und erklärt und macht, dann fühlt man sich ja noch mal mehr dann vielleicht, ne, auch in dem Moment auch überrumpelt. Also da ist eine gute Vorbereitung, auch wenn man es vielleicht nur einfach im gehört hat, sich damit beschäftigt hat, sich auch die Folge hier mal angehört hat, da was drüber weiß, eigentlich eine gute Sache.
Ja, es ist so. Und ich meine, was man sagen muss, es ist ja auch eine ewige Diskussion, die schon lange geführt wird und wahrscheinlich auch noch lange geführt werden wird, auch wenn die Sicht so ein bisschen anders wird. Mittlerweile das Thema, wann darf denn die PDA überhaupt gelegt werden? Und also Stichwort Risiken, erhöht sich durch eine PDA zum Beispiel auch das Risiko für einen Kaiserschnitt. Ja, das ist also wirklich eine ganz, ganz ewige Diskussion. Und früher war es zum Beispiel so, dass wir die Medikamente anders gewählt haben, andere Konzentrationen, höhere Mengen. Und dass wir da tatsächlich gesehen haben, dass wir teilweise die Wehentätigkeit komplett ausgebremst haben mit einer PDA. Oder die Patientin dann einfach ja so taube Beine hatten, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Natürlich hat sich da der Geburtsfortschritt verzögert und natürlich hatte man damit auch ein höheres Risiko für einen Kaiserschnitt. Heutzutage hat sich unsere Technik dahingehend verändert. Die Patientinnen profitieren dann eben, wie du es gerade schon schön ausgeführt hast, durchaus auch von einer PDA, um dann durch diese Wirkung, diese Schmerzlösung auch überhaupt noch die Gelegenheit zu bekommen, spontan zu entbinden. Also man kann jetzt weder das eine noch das andere eindeutig sagen. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man sich selbst als Frau vorher schon mal ein Bild gemacht hat und dann gemeinsam mit den Geburtshelfern, Geburtshelferinnen, Hebammen, mit allen entscheidet, was in dem Moment sich anbietet.
Du hast gerade auch immer schon wieder angesprochen, dass es ja wichtig ist, dass man sich auch bewegen kann und dass es auch mit einer PDA möglich ist. Aber nochmal ganz allgemein, was spüre ich denn jetzt noch und wenn, wie spüre ich das? Also auch wenn ich die Beine zum Beispiel gut bewegen kann, spüren die sich so an, wie wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Beine anfassen, oder gibt es da schon auch Unterschiede?
Genau, also das Tolle an der PDA ist im Prinzip, dass die Wirkung der Schmerzlinderung ganz gut abzustufen ist. Und es liegt an der Besonderheit, an der anatomischen des Rückenmarks und des Periduralraums. Man kann sich das Rückenmark im Prinzip wie einen Schmetterling vorstellen. Und die äußerste Schicht dieses Schmetterlings beinhaltet unsere Fasern, die für die Schmerz- und Temperaturempfindung verantwortlich sind. Das heißt, wenn wir Lokalanästhetikum in den Periduralraum hineingeben, dann verteilt er sich langsam in Richtung Rückenmark und trifft zuerst auf die äußerste Schicht. Das heißt, genau diese für den Schmerz und die Temperatur verantwortlichen Fasern werden als erstes in Anführungsstrichen lahmgelegt. Die etwas tiefer liegende Motorik oder das Empfinden von Druck bleiben dann aber erhalten, ja, bei der PDA. Und das führt dazu, dass wir im Optimalfall eben eine Schmerzreduktion haben. Und den Druck, der auch durch die Wehentätigkeit dann aufkommt und den wir ja auch im Prinzip wollen, dass die Frauen ihn noch spüren, um dann weiter arbeiten zu können, der bleibt erhalten.
Was manchmal ja schon aber einige Frauen berichten, ist, dass sie zum Beispiel sich zwar gut bewegen können, wenn sie dann aber auf Toilette sitzen, so ein bisschen das Gefühl haben, ich muss eigentlich oder vom Gefühl her, ich habe jetzt so viel getrunken, da sollte jetzt was kommen, es geht aber irgendwie nicht. Natürlich kann das Kind auch maßgeblich manchmal dafür mitverantwortlich sein, wenn es irgendwie aufgrund der Einstellung im Geburtskanal die Harnblase so ein bisschen abdrückt, aber das ist ja schon auch was, was wir bei einer PDA-Anlage beobachten können im Kreißsaal.
Absolut. Also wie du schon sagst, manchmal ist es schwer auseinanderzuhalten, was genau von dem ganzen Geburtsprozess und PDA jetzt da maßgeblich ist. Wir sehen es tatsächlich häufiger nach Spinalanästhesie auch, dass es da noch etwas anhaltender zu Problemen beim Wasserlassen kommt. Auch darüber klären wir im Vorfeld auf. Also es kann sein, dass man unter Geburt eventuell auf eine Einmalkatheterisierung oder einen Blasendauerkatheter angewiesen ist.
Wie lange wirkt denn so eine PDA? Kannst du dazu vielleicht mal noch was sagen? Muss die immer wieder regelmäßig erneuert werden? Gibt es da Möglichkeiten, dass so ein permanent das gleiche Level an Schmerzfreiheit ist? Erzähl doch dazu mal was.
Ja, also früher war es tatsächlich so, dass man dann in gewissen Abständen eine Spritze über diesen Katheter gegeben hat. Die hat dann irgendwann wieder nachgelassen und dann wurde die nächste Spritze verabreicht. Mittlerweile hat man die Technik vereinfacht oder verfeinert und sich Pumpen zur Hand genommen, die tatsächlich dazu führen, dass in engmaschigen Abständen einprogrammierte Boli über diesen Katheter verabreicht werden, die dann dazu führen, dass optimalerweise eben die Schmerzen weiterhin gelindert sind, ohne dass sich so viel Medikament hinten im Rücken anhäuft, dass es zu einer Motorikblockade kommt, also dass man sich nicht mehr bewegen kann. Das heißt aber, man ist im Prinzip nicht darauf angewiesen, dass in einem regelmäßigen Zeitpunkt oder Zeitfenster wieder ein Anästhesist zu einem in den Kreißsaal kommt, der dann eventuell auch mal verhindert ist, weil er im OP feststeht, sondern man hat mit dieser Pumpe heute die Möglichkeit, dass wirklich eine kontinuierliche Schmerzlinderung ermöglicht wird.
Super Sache, kennen wir ja auch aus dem Kreißsaal, die Pumpen. Das merken wir schon auch, dass das wirklich, glaube ich, eine gute Wirkung verbringt und auch den Frauen manchmal, finde ich, so einen Mut wiedergibt, wenn sie jetzt doch ein bisschen was spüren, auch selbst zu entscheiden, drücke ich jetzt nochmal das Knöpfchen oder das ist ja dann auch schön oder beziehungsweise merken wir es immer mehr, dass die Geburtsbegleitungen irgendwie das in der Hand halten dürfen und dann heißt es, drück, okay, genau. Ich habe das Knöpfchen gedrückt. Aber gehen wir jetzt von aus, die PDA hat gut gesessen, es hat toll gewirkt, das Kind ist geboren, hat das Licht der Welt erblickt und du hast vorhin gesagt, dass es ja ein kleines Schläuchlein gibt, das im Rücken bleibt. Was passiert nach der Geburt damit? Wird dieser entfernt? Wie? Und tut das weh?
Genau, also rein theoretisch kann der noch liegen bleiben, um auch nach der Geburt noch für eine Schmerzlinderung zu sorgen. De facto sieht es so aus, dass entweder ja bei Verlegung aus dem OP oder eben spätestens bei Verlegung dann aus dem Kreißsaal dieser Katheterschlauch gezogen wird. Das Ganze klingt irgendwie schrecklicher, als es tatsächlich ist, muss man sagen. Und das Schmerzhafteste an diesem Prozess ist eigentlich die Entfernung des Pflasters auf der Haut.
Stimmt, das ist wahr.
Das, der eigentliche Zug dieses Katheters ist vielleicht mal als Bitzeln zu spüren, aber verursacht keine Schmerzen.
Müssen die Frauen nach einer PDA-Anlage während der Geburt im Wochenbett speziell was beachten?
Ja, also unsere Fachgesellschaft gibt uns da auch so gewisse Qualitätsstandards vor, die ich auch sehr, sehr begrüße. Und zwar, solange man im Krankenhaus ist, gibt es alle 24 Stunden spätestens eine sogenannte Postpunktionsvisite. Das heißt, es kommt ein Arzt oder eine Ärztin vorbei, die einen Blick auf den Rücken, auf die Einstichstelle wirft, ob da alles unauffällig aussieht, die Patientin befragt zu Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Taubheitsgefühle in den Beinen, also irgendwelche Dinge, die wir eben nicht erwarten, normalerweise im Wochenbett oder auch Entwicklung von Fieber. All dieses können Hinweise auf mögliche Komplikationen sein. Es ist natürlich nicht immer eindeutig zu sagen, ob das jetzt Nachwehen sind von einer PDA oder einfach im Rahmen des Geburtsverlaufs. Auf jeden Fall sollte das von allen Beteiligten beachtet und dokumentiert werden. Und eben auch nach Entlassung nach Hause. Also es wird auch im Entlassbrief dann in der Regel erwähnt, ob die Patientin eine PDA hatte oder nicht, sodass dann auch die niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzte da mit ein Auge drauf haben können. Und im Wesentlichen geht es darum, einfach als Frau auch in sich reinzuhören und anzusprechen, ganz offen, wenn irgendwas einem komisch vorkommt.
Du hast jetzt gerade die Visiten auf Station nach Geburt angesprochen. Da werden jetzt sicherlich einige Hörerinnen und Hörer sich vielleicht fragen, ist denn, wenn man eine PDA während der Geburt hatte, dann eine ambulante Geburt vielleicht gar nicht möglich? Kannst du dazu nochmal was sagen? Oder ist das vielleicht auch nicht empfohlen? Oder wie ist das aus Anästhesie-Sicht?
Also, es ist so, dass tatsächlich wir jetzt im nicht geburtshilflichen Setting auch ambulante Operationen durchführen, zum Beispiel unter Spinalanästhesie, und die Patienten dürfen dann trotzdem am gleichen Tag nach Hause. Das kommt einfach immer so ein bisschen auf den zeitlichen Abstand an, ja. Und natürlich auch auf die Unterstützung zu Hause. Das heißt, optimalerweise ist dann jemand da, der sich um das Baby kümmern kann, und jemand, der sich auch um die Mutter kümmern kann, wenn irgendwas wäre. Also ein Hauptproblem erwarten wir da eben dann noch Kreislaufnachwirkungen oder vielleicht motorische Einschränkungen. Also das ist sicherlich grundsätzlich eine Individualentscheidung. Und ehrlicherweise verstehe ich, dass man so schnell es geht nach Hause möchte, sollte das aber einfach im Einzelfall diskutieren. Also ich würde sagen, unmöglich ist es nicht, aber das hängt einfach von der Uhrzeit des Tages auch ab.
Gibt es Alternativen zu einer PDA? Wenn man sich jetzt mit den Risiken und allem, was es drumherum gibt, und sagt, oh, das hört sich für mich wirklich alles toll an, aber oh, ich weiß nicht, gibt es Alternativen?
Ja, es gibt natürlich immer Alternativen. Und viele Methoden werden ja auch schon ausgeschöpft, bevor man sich überhaupt erst zur PDA-Anlage entschließt. Also das Schöne ist ja, dass ihr Hebammen da auch einfach sehr, sehr gute Vorarbeit leistet und es tatsächlich also sowohl medikamentöse als auch nicht medikamentöse Alternativen gibt. An medikamentösen zu erwähnen sind zum Beispiel intravenöse Opioidgaben. Also gibt ein ganz altes Medikament, was in der Eröffnungsphase gegeben werden darf. Entspannende Medikamente in sehr, sehr seltenen Einzelfällen kann man über eine Pumpe ein Opioid in die Vene verabreichen. Da ist es allerdings so, dass wirklich ein Anästhesist oder eine Anästhesistin im Prinzip permanent im Kreißsaal anwesend sein muss. Deswegen ist es sicherlich auch nach wie vor noch der absolute Ausnahmefall. In der Austreibungsphase selbst unter dem Presswehen bieten viele Kliniken mittlerweile wieder ein festes 50-50-Gemisch aus Lachgas und Sauerstoff an, welches dann über eine Maske, die man fest aufs Gesicht nimmt, während der Presswehen inhaliert werden kann. Das führt dann auch zu einem gewissen Grad zu einer Schmerzlinderung und dazu, dass man so ein bisschen beduselt ist vielleicht. Also das sind die medikamentösen Alternativen und natürlich auch nicht medikamentös. Also alles, was eine entspannte Atmosphäre im Kreißsaal schafft, Wärme, Massage, Badewanne, Hypnose vereinzelt. Also es gibt jetzt nicht für jede dieser Methoden auch tatsächlich fixe Daten, ja, wo wir bestätigen können, dass es auf jeden Fall eine Wirkung hat, aber es lohnt sich sicherlich, auf all diese nicht medikamentösen Maßnahmen auch im Vorfeld einer PDA schon mal zurückgegriffen zu haben.
Du hast es jetzt schon mehrmals auch hier im Podcast gesagt, nämlich Spinalanästhesie. Ich glaube, aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben es jetzt schon gehört. Deswegen interessiert uns an der Stelle einfach noch, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einer PDA und einer SPA, also Spinalanästhesie? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, also es gibt einen ganz kurzen Deep Dive in die anatomischen Begebenheiten. Und zwar kann man sich vorstellen, dass die Wirbelkörper miteinander einen knöchernen Wirbelkanal bilden, in dem unser Rückenmark gut abgepolstert aufgehoben ist. Das Rückenmark selbst schwimmt im Nervenwasser, umgeben von der sogenannten Dura Mater, also der harten Hirnhaut, und ist dann nochmal durch einen fettgefüllten Raum abgepolstert. Das ist der eigentliche Periduralraum. Und für den PDK, also die Periduralanästhesie, wird der Katheter eben in diesen fettgefüllten Raum vorgeschoben, sodass dann immer noch zwischen diesem Katheter und dem Rückenmark im Prinzip die harte Hirnhaut ist, was auch dafür verantwortlich ist, dass die PDA-Wirkung zeitverzögert eintritt. Das heißt, so etwa eine Viertelstunde bis halbe Stunde muss man rechnen, bis die Wirkung dann auch voll ausgeprägt ist. Bei der Spinalanästhesie wird eine feinere Nadel verwendet. Es findet da auch nur eine Einmalpunktion statt. Also es wird da in der Regel kein Katheter eingelegt. Und das Medikament wird eben in das Nervenwasser direkt injiziert, was dazu führt, dass die Wirkung deutlich schneller eintritt und dass in der Regel dann auch eine motorische Blockade mit auftritt unterhalb des gespritzten Niveaus eben.
Da fällt mir gerade noch was ein, da würde ich gerne noch mal kurz dich zu befragen. Und zwar, viele Frauen haben ja auch Angst, wenn sie sich unbedingt die PDA zur Schmerzerleichterung während der Geburt wünschen, dass der Zeitpunkt kommen kann, wo es zu spät dafür ist. Da gibt es ja aber eine Möglichkeit, wie man da auch noch den Frauen eine Unterstützung geben kann. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, also das wird jetzt gerade die Zweit- oder Mehrgebärenden hier interessieren. Tatsächlich hat man früher ja immer dazu geraten, eine gewisse Mundweite abzuwarten, aber manchmal kann es eben auch einfach dann schon zu spät sein, weil es mit der Anschlagszeit der PDA letztlich dann zu lange dauern würde. Es wird immer häufiger gerne auch die Spinalanästhesie in ganz niedriger Dosierung im Kreißsaal angewendet. Also unter entsprechendem Monitoring natürlich muss es dann etwas intensiver sein als unter der PDA. Kann man eine geringe Dosis Lokalanästhetikum und andere Schmerzmittel in das Nervenwasser verabreichen, auch im Kreißsaal, sodass die Wirkung dann wirklich unmittelbar einsetzt und durch die niedrigere Konzentration eben dann nicht so stark ausgeprägt wirkt, wie jetzt zum Beispiel für einen Kaiserschnitt notwendig wäre.
Jetzt hören vielleicht einige hin, die jetzt vielleicht das zweite oder dritte Kind schon auch bekommen haben, vielleicht auch die PDA hatten. Jetzt hast du ja davon gesprochen, dass es ja eigentlich zwei verschiedene Räume sind, in denen praktisch das lokale Anästhetikum gegeben wird oder eben diese Medikamente. Da fragen sich jetzt aber vielleicht einige, ja, ich hatte eine PDA während einer Geburt, dann ist vielleicht was passiert, dass es ein Kaiserschnitt indiziert wurde, es kommt zu einer Bauchgeburt und dann hört man, die PDA wird aufgespritzt. Das heißt, auch während einer PDA oder mit einer PDA kann ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass es zwei verschiedene Räume sind, wie wirkt das? Weil ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu wissen, dass ja dann nicht nochmal punktiert werden muss, sondern eine andere Möglichkeit gibt.
Genau, also wie schon gesagt, bei der PDA ist im Prinzip noch die Hirnhaut zu überwinden bis ins Nervenwasser rein und bis dann eben diese schmerzführenden Fasern auch erreicht sind. Das heißt, einerseits ist der Faktor Zeit natürlich ein wichtiger und einfach auch eine Frage der Medikamentenmenge und Konzentration. Das heißt, wenn wir wissen als Anästhesist, es ist jetzt zum Beispiel so, dass ein Kaiserschnitt oder eine Bauchgeburt notwendig wird, wir haben aber ausreichend Zeit, den Wirkeintritt dieser PDA abzuwarten, dann wird mit einer entsprechenden Menge und Konzentration über den kleinen Schlauch ganz elegant einfach die PDA aufgespritzt. Das heißt nicht, dass sie dann höher steigt, sondern aufgespritzt heißt, dass die Wirkung nochmal intensiver wird, dann durchaus auch motorische Blockaden auftreten können, die wir in dem Moment aber dann auch gerne in Kauf nehmen.
Das heißt, es ist dann auch eine Bauchgeburt möglich und wirkt gleich wie eine Spinalanästhesie.
Absolut, gerne.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Kaiserschnitt aber nochmal ein bisschen mehr zu sprechen kommen, weil da gibt es ja auch nicht die Möglichkeit, nur aufgespritzte PDA, wie du das gerade schon gesagt hast, Marie, und Spinalanästhesie, sondern es gibt ja auch noch die Vollnarkose. Wonach wird das denn eigentlich entschieden? Kannst du dazu mal was sagen?
Ja, generell haben wir gerade schon erwähnt, der Faktor Zeit ist in der Geburtshilfe immer ein ganz, ganz wichtiger. Also einmal ist es natürlich abhängig davon, ist es eine geplante Bauchgeburt oder hat sich's ergeben im Geburtsverlauf, dass wir eine eilige oder auch eine Notsektio haben. Und dann ist ganz klar, dass uns zum Beispiel für einen sehr, sehr dringlichen Notkaiserschnitt im Prinzip nur die Vollnarkose bleibt. Ja, mit der wir einfach sehr, sehr schnell die Mutter, die Werdende, schlafen lassen können, um dann sehr schnell auch das Kind auf die Welt zu holen. Bei einer eiligen Sektio hat man manchmal noch ausreichend Zeit, auch eine Spinalanästhesie durchzuführen. Das liegt dann immer im Ermessen letztlich der gynäkologischen Abteilung. Und für alles Weitere benutzen wir dann eben PDA oder Spinalanästhesie, also für die geplanten Kaiserschnitte benutzen wir standardmäßig eigentlich die Spinalanästhesie, einfach weil wir wissen, dass es bei einer intravenösen Medikamentengabe bei der Mutter auch zu einer Umverteilung der Medikamente über die Plazenta in den Blutkreislauf des Kindes kommt und die Kleinen dann nach Entwicklung auch durchaus Startschwierigkeiten haben können, die auch mal eine kinderärztliche Betreuung dann nach sich ziehen können. Deswegen gilt es, dies natürlich auf jeden Fall zu vermeiden, sodass es auch, wenn sich manche werdende Mutter vielleicht wünscht, am liebsten gar nicht bei einer OP dabei zu sein, immer davon abraten, eine Vollnarkose zu machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Ich glaube, das war an der Stelle nochmal wirklich wichtig auch zu betonen, weil es ist ja ein Wunsch, den wir tatsächlich auch einige Male hören. Also ich glaube, das kennt jede Hebamme, die in der klinischen Geburtshilfe tätig ist, dass das und Geburtsplanungsgespräche einfach schon mal geführt hat, dass das gar nicht selten ist, dass dieser Wunsch geäußert wird.
Ja, ich denke, es ist an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, dass natürlich die Aufregung vor so einem Eingriff enorm ist und die Anspannung und dass man sich am liebsten wegbeamen würde auf einen anderen Stern. Umgekehrt gibt es aber auch Frauen, die eben nach einem Notkaiserschnitt in Vollnarkose sagen, Mensch, wie schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Und ich glaube, da kann man sich dann doch vielleicht nochmal Gedanken machen, nochmal in sich gehen und sieht es mit anderen Augen.
Wir haben jetzt gerade schon von dir gehört, dass es bei der PDA ja einige Zeit dauert, bis die wirklich vollständig wirkt und eine Schmerzerleichterung gegeben ist. Und dass bei einer Vollnarkose das ja wirklich so ist, dass die immer dann gewählt wird, wenn irgendwie ein zeitlicher Druck dahinter steht, dass das Kind schnell geboren werden muss. Ich glaube, viele interessiert an dieser Stelle dann vielleicht noch zu hören, wie schnell wirkt denn so eine Spinalanästhesie und wie lange wirkt die denn vor allen Dingen?
Also die Spinalanästhesie an sich wirkt tatsächlich sehr schnell. Ja, man merkt eigentlich schon kurz nachdem die Nadel gezogen ist, dass es in den Beinen warm wird und anfängt zu kribbeln. Es sind mehr so die ganzen Vorbereitungen dafür, die vielleicht dann auch ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Wirkdauer hängt auch da wieder von der Menge und Konzentration ab, aber man kann sagen, so auf jeden Fall 1 bis 2 Stunden. Also auf jeden Fall ist die OP-Dauer auch abgedeckt. Ja, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen.
Jetzt ein großes Thema, was es ja auch gibt, ist, wenn man jetzt vielleicht eine Bauchgeburt bekommt, vielleicht ja auch schon geplant, ist ja auch eine große Angst da, dass vielleicht diese Medikamente nicht richtig wirken und man Schmerzen verspürt oder es aus irgendwelchem Grund einfach genau nicht wirkt und man da liegt und die Schmerzen aushalten muss. Wie stellt ihr sicher, dass die Spinalanästhesie gut liegt und die Frau eben keine Schmerzen hat?
Genau, also während die Spinalanästhesie zu wirken beginnt und quasi im OP-Saal alles vorbereitet wird, die Abdecktücher geklebt werden, sind wir die ganze Zeit schon zugange mit einem kalten Spray und testen also ganz genau die Ausbreitung der Spinalanästhesie. Und bevor dann auch der Operateur selbst zur Tat schreitet, wird auch nochmal sichergestellt mit einem kleinen Kneiftest, dass auch wirklich keine Schmerzen empfunden werden. Ich hatte es vorhin schon beschrieben, die Besonderheit letztlich des Rückenmarksaufbaus. Es ist so, dass man tatsächlich keinen Schmerz spürt und es ist sehr schwer vorstellbar, dass man dennoch Druck empfindet. Also tatsächlich einen Windstoß von diesem Spray oder Druck durch Berührung des Operateurs oder Rütteln am OP-Tisch wird gespürt und dennoch wird man für die OP schmerzfrei sein. Das ist eine ganz aufregende Vorstellung, aber an der Stelle kann ich aus eigener Erfahrung berichten, es ist tatsächlich so.
Und das gilt tatsächlich ja auch nicht nur für die Spinalanästhesie, sondern auch in dem Fall für die aufgespritzte
PDA.
Exakt. Und ich glaube, das war an der Stelle nochmal wichtig zu betonen. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Marie, hast du noch was?
Ich auch nicht, aber ich glaube, wir haben dich auch mit sehr vielen Fragen gelöchert. Hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, was du zum Ende noch loswerden möchtest? Oder sagst du, nee, du hast jetzt auch eigentlich alles mit uns hier rausgehauen, was für das Thema sehr wichtig ist?
Also ich glaube, zusammenfassend möchte ich einfach nur nochmal sagen, dass ich finde, dass sowohl PDA als auch Spinalanästhesie tolle Methoden sind zur Schmerzlinderung. Und wir uns natürlich immer wünschen, dass die werdenden Mamis draußen sich einfach im Vorfeld schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben und einfach ganz ergebnisoffen selbst entscheiden, wie sie zu dem Thema stehen. Und man darf sich, glaube ich, einfach nicht so sehr von verschiedenen Seiten beeinflussen lassen, sondern soll selbst auch gerne nochmal im Kreissaal selbst die Entscheidung für sich treffen. Was brauche ich? Was möchte ich? Was möchte ich auf keinen Fall?
Dazu hast du heute hier wirklich einen großen Teil beigetragen, weil du uns Rede und Antwort gestanden hast und die Hörerinnen da draußen sich einfach jetzt ganz wertfrei und neutral darüber über das Thema informieren können. Vielen Dank dafür.
Gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank, Sophie, dass du da warst. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Podcast-Plattform, mit der ihr uns hört, abonniert, uns außerdem eine Bewertung dalasst und auch, wenn die Möglichkeit besteht, einen Kommentar gerne auch mit Themen wünschen. Dann schauen wir, wie wir die umsetzen können. Und dann sind wir in 2 Wochen wieder da. Wir freuen uns. Bis dahin, eure Anja
und Marie.